Eine Frau um die 60 mit breitem Hut und kleiner Handtasche hält mit einigem Abstand einen metallenen Trichter vor ihr Gesicht. Ihr Mund ist leicht geöffnet, die Augen sind andächtig auf das Gerät gerichtet. Es ist ein Bild aus einer anderen, aus einer vergangenen Zeit und ein treffender Bucheinband mit Aufklärungsbedarf.
Am 15. Juni 1920 sang mit der australischen Sängerin Nellie Melba erstmals ein Weltstar live im Radio. Gesendet wurde per Langwelle aus der Marconi Chelmsford Works Radio Station in England. Die beiden Arien sowie ein langer Triller, Melbas Markenzeichen, wurden in ein aus einer Zigarrenkiste und einem Telefon gefertigtes Trichtermikrofon gesungen und konnten angeblich bis New York und dem Iran empfangen werden.
Und das ist auch schon ein Thema des Buches Stimmen, Körper, Medien, mit dem die Herausgeber Thomas Seedorf und Nils Grosch in die Vielseitigkeit des ältesten Musikinstrumentes der Menschheit eintauchen, der menschlichen Stimme. Dabei geht es ausschließlich um die Gesangsstimme. Historische Fakten darüber zu bekommen, ist eine komplizierte Angelegenheit, wie Autorin Rebecca Grotjahn in ihrem Artikel schreibt. Denn
gegenüber der Erforschung des historischen Instrumentalspiels scheint die der Gesangspraxis im Nachteil zu sein. Das Instrument Stimme lässt sich nicht rekonstruieren und alle historischen Exemplare sind mit ihren Besitzern ins Grab gegangen.
In ihrem Vorwort gehen die Herausgeber auf die Schwierigkeit ein, den menschlichen Gesang in Kategorien zu unterteilen, ja, ihn gar zu beschreiben. Sie erklären, wie 1882 ein Lexikonartikel ganze Generationen an Zuhörenden und Singenden geprägt hat. Es geht um den Artikel Gesang in der ersten Auflage des Riemanns Musiklexikon.
Riemanns Definition des Gesangs ist eng und normativ. Sie legt fest, was Gesang ist und was nicht. Lange und komplexe Koloraturpassagen, wie sie etwa für die Opern von Gioacchino Rossini, aber auch für Arien Johann Sebastian Bachs und Wolfgang Amadeus Mozarts charakteristisch sind, wären nach Riemanns Formulierung ebenso ausgeschlossen wie textlose Solfettchen, wie sie im Gesangsunterricht gebräuchlich waren und es immer noch sind.
Das Buch Stimmen, Körper, Medien lässt dem Leser die Freiheit, sich selbst eine individuelle Definition von Gesang zu bauen, ohne im weiten Meer der Sekundärliteratur unterzugehen. Es ist der zweite Band einer sechsteiligen Reihe des Handbuchs für Gesang, jeweils herausgegeben von unterschiedlichen Musikforschenden. Dieser zweite Band ist aufgeteilt in sechs Kategorien und schon hier beginnt die Vielfältigkeit. Denn es geht neben Gesang auf der Opernbühne und historische Aufführungspraxis auch um Pädagogik. Gesangspädagogin Barbara Hoste-Jockisch erläutert die Geschichte der Stimmwissenschaft und der Gesangspädagogik auch anhand des Stimmpioniers Manuel Garcia und dem Kehlkopfspiegel.
Mit seiner Erfindung im Jahre 1854 gelang es ihm im Selbstversuch, die Funktion der Stimmlippen während des Singens zu beobachten.
Und geht dann über in die Praxis des solistischen Gesangsunterrichtes. Das ist angenehm zu lesen. Nicht belehrend, sondern beobachtend und analysierend.
Das besondere Verhältnis zwischen Gesangslehrer und Schüler wird auf der Ebene des Hörens spürbar. Da bekanntlich jeder Singende seine Stimme durch die Verbindung von Knochenleitung und Luftleitung anders hört, als sie von Außenstehenden wahrgenommen wird, ist er weitaus stärker als der Instrumentalist auf das Urteil seines Lehrers angewiesen.
Ein weiteres Themenfeld des Buches ist dem populären Gesang gewidmet. Castingshows, Karaoke-Singen und Schlager sind Kategorien, die die traditionelle Musikwissenschaft erst seit kurzem im Visier hat. Augenöffnend ist daher der Artikel von Schlagerforscher Julio Mendivil. Für ihn problematisch ist die historisch gewachsene Klassifikation der Gesangsstimme in vier Rubriken, also in Sopran, Alt, Tenor und Bass.
Dass dieses System die Stimme im Schlager nicht befriedigend kategorisieren kann, lässt sich daran erkennen, dass es nicht ohne Zuhilfenahme von Metaphern auskommt. Kreative Konstruktionen wie versoffener Wagner-Tenor, volle Baritonstimme oder pathetisch-sentimentales Tremolo geben zwar keine objektive Auskunft über die stimmlichen Qualitäten von Schlagersängern, aber sie vermitteln zumindest eine Idee von Klangfarbe, Artikulation und Gesangstechnik.
Den unterschiedlichen Rubriken über Sologesang ist auch ein Kapitel über Chorgesang entgegengestellt. Die Geschichte des Chorgesangs wird unter anderem anhand politischer Entwicklungen bis in die direkte Gegenwart hinein thematisiert. Nicht nur die wunderbar ausgewählten Fotografien und hochwertig recherchierten Querverweise zerstreuen die Bedenken über zu viel theoretischen Input. Einige Artikel sind auch sehr persönlich formuliert. Ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Publikation und äußerst erfrischend. Dieser Stil ist passend gewählt, denn er zeigt deutlich, welch ein persönliches und intimes Feld das Thema Gesang ist. Eine unbedingte Leseempfehlung also nicht nur für Gesangslehrende, auch für Singende, ob Profi oder Laie, die über den Tellerrand oder besser gesagt den Stimmlippenrand hinausschauen wollen.